du bist mein. Du bist jetzt da. Ich freue mich so, dass ich dir gehöre, dass du uns erkauft hast durch dein Blut, dass du in uns lebst durch deinen Geist. Herr, danke dafür. Und ich bitte auch, dass die kommende Stunde jetzt dich groß macht. Werde du neu ganz groß in unseren Herzen. Amen. Ich heiße Christian Benzel und Jesus hat mich gefunden außerfern, in einem kleinen Bergdorf in Tirol, vor vielen Jahren. Dann sind wir zusammen studieren gegangen nach Innsbruck. Er hat mich durchgetragen durch alles, immer wieder hat er mich zurückgeholt zu sich. Er arbeitet an mir die ganze Zeit, auch durch mein Studium der Philosophie, die sehr gut ist. Jesus ist ja der Logos und er ist der beste Philosoph und Logiker. Dann ist es weitergegangen nach Schloss Mittersill und jetzt sind wir in der Nähe von Wels zu Hause. Ich bin verheiratet, wir haben 4 Kinder. Das ist auch eine Art, wie Gott an mir arbeitet und wie der Herr Jesus sich offenbart. Ich arbeite halbtags in einer Kirchengemeinde in Wels und halbtags beim Institut für Theologie und Gemeindebau. Und jetzt geht es um Christus allein. Vor einigen Jahren sind wir mal mit unseren ITG-Studenten da in Salzburg vor dem Dom gestanden und haben gerätselt und uns ist diese kleine Figur da in der Mitte zwischen den Türmen am Giebel ganz oben aufgefallen und wir haben gerätselt, wer das ist, wer könnte das sein, ist das vielleicht eine Statue von Maria, irgendwer hat gegoogelt auf seinem Handy und es ist rausgekommen, das ist Jesus, Jesus steht da. Ganz weit weg, unerreichbar, unnahbar, klein, starr. Und so hat es damals ausgeschaut. Und wenn das dein Bild von Jesus ist, dann wird er dich nicht begeistern. Aber dieses Bild ist ganz falsch. Jesus ist genau das Gegenteil. Und mein Ziel jetzt ist für uns, dass wir nicht nur über einen Slogan der Reformation nachdenken. Mein Ziel ist, dass wir mit mehr von Jesus weggehen, als wir hierher gekommen sind heute in der Früh. Mein Ziel ist, dass wir alle neu merken, wie nahe er ist, wie gewaltig, wie stark, wie liebevoll, wie lebendig, wie zentral Jesus ist. Jesus Christus ist das Zentrum von allem, was existiert. Alles ist in ihm und durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Jesus Christus ist das Zentrum der Weltgeschichte. Gott als Autor schreibt die Weltgeschichte über Jesus als Hauptperson. Unsere Lebensgeschichte bleibt sinnlos ohne Christus. Die Welt ist seine Story und wenn wir in sie einsteigen, dann ist es der einzige Kontext, in dem unser Leben Bedeutung, bleibende Bedeutung erhält. Jesus ist auch das Zentrum der Schrift. Er ist nicht nur die einzigartige Erfüllung der alttestamentlichen Schriften und Prophetien. Die Schrift spricht von Jesus in allen ihren Teilen, sagt er selber im Lukas-Evangelium Kapitel 24. Und sie führt zu ihm hin, Johannes 5. Und sie erhält ihre Autorität von ihm, dem Wort Gottes. Jesus ist das Zentrum des Glaubens. Man könnte Buddhist sein, auch wenn es Buddha nie gegeben hätte. Schon schwieriger ist es mit Mohammed, aber man könnte auch die Regeln des Islam einhalten, auch wenn es Mohammed nie gegeben hätte. Im Christentum ist es anders. Das Evangelium ist eine Nachricht über Jesus Christus und das Kreuz. Wenn man Christus aus dem Evangelium streicht, bleibt nichts übrig. Jesus ist auch das Zentrum der Gnade. Gott gibt uns nicht ein paar Kilogramm Gnade, die uns dann helfen, ihn zu lieben. Gott kommt selbst in unser Leben. Er schenkt sich uns selbst. Christus allein ist das Zentrum. Er ist das Zentrum. Und wenn die Welt zerbrochen ist, wenn deine Welt zerbrochen ist, wenn dein Leben zerbrochen ist, dann gibt es Hoffnung auf Reformation, auf Wiederherstellung, auf Wiederaufbau. Wegen Christus allein. Und dazu schauen wir jetzt vor allem in den 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, 5 bis 6. Da steht, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Der unmittelbare Kontext von dieser Stelle, der macht klar, Gott ist gut. Er ist unser Heiland, Gott. Das steht in Vers 3, wenn du mal die Bibel aufschlagst und nachschaust. Und das ist der, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steht in Vers 4. Und dass sie das wirkliche Leben ergreifen, das steht in Kapitel 6, Vers 19. So gut ist Gott. Und Paulus begründet das in Vers 5 so. Er sagt, denn einer ist Gott. Es gibt nicht verschiedene Götter. Einen in den Bergen und einen im Flachland, wo ich jetzt wohne. Es war dasselbe Gott in Tirol und dasselbe Gott in Oberösterreich. Es gibt nicht verschiedene Götter, einen für Wels und einen für Kärnten und einen für Wien und einen für Salzburg. Oder es ist nicht so, dass Jupiter in Rom zuständig ist und Zeus in Athen und Krishna in Indien. Auf der ganzen Welt gibt es nur einen Gott. Es gibt nicht einen für Männer und einen für Frauen. Es gibt nur einen Gott und der ist gut. Der will retten, wieder aufbauen, wiederherstellen, heilen, reformieren. Gott ist gut. Das Zweite, wir sind in Gefahr. Hier wird ja von einem Mittler gesprochen. Man braucht das nur, wenn es ein Problem gibt. Und das Problem, ist, das Wort ist noch untertrieben. Wir liegen mit Gott im Krieg und sind Gottes Feinde. Manche denken, das ist zu stark. Ich habe doch nichts gegen Gott, solange er mir nicht zu viel in mein Leben reinpfuscht. Und genau das ist das Problem. Wir wollen Gott nicht in unserem Leben Gott sein lassen. Wir wollen Gott Vorschriften machen, was er tun und lassen darf. Und das ist Rebellion, denn Gott ist Gott. Das reißt uns aus seiner Liebe heraus und das merkt man auch. Keiner von uns ist so gut, wie wir sein sollten. Alexander Solzhenitsyn hat das im Gulag, im sowjetischen Konzentrationslager erkannt. Er war dort als Opfer. Und er hat dort erkannt, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, der durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Auch sein eigenes hat er da kennengelernt. Keiner von uns ist so gut, wie wir sein sollten. Aber Gott ist gut und er hasst deswegen das Böse. Auch das Böse in mir, in uns. Er drückt kein Auge zu, er macht keine Kompromisse mit dem Bösen. Er wird nicht zum Komplizen des Bösen. Wir sind gefangen in unserer Bösartigkeit. Und deswegen sind wir Feinde Gottes. Wir stehen zu Recht unter seinem heiligen Zorn. Damit bezeichnet die Bibel Gottes gerechte, richtige und leidenschaftliche Gegnerschaft gegen das Böse. Gott lehnt uns ab, weil wir böse sind. Es erwartet uns eine Strafe, ewige Trennung von Gott. Das ist die Gefahr, der ewige Tod. Gott ist gut, deswegen sind wir in Gefahr, deswegen brauchen wir einen Mittler. Gott sei Dank gibt es einen Mittler. Christus ist die Antwort. Drei Sachen werden da über Jesus Christus betont. Er ist Mittler, er ist Mensch und er ist Lösegeld. Christus allein ist der Mittler. Ein Mittler ist jemand, der seine Hand auf beide Parteien legen kann, der beide erreichen kann, der von beiden Parteien akzeptiert wird und der beide repräsentiert. So ein bisschen wie in diesem berühmten Bild von Bill Clinton, der seine Hand auf Arafat und Rabin legen kann. Der kann seine Arme ausstrecken und beide erreichen. Und wer kann jetzt zwischen Gott und den Menschen vermitteln? Gott, wer kann das schaffen? Kein Mensch kann zu Gott kommen, denn Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Und keiner hat ihn je gesehen, steht im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Kein unheiliger Mensch kann in Gottes Gegenwart überleben. Das sagt Gott ganz explizit zu Mose. Er sagt zu ihm in 2. Mose 33, kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und Menschen, die Gott unmittelbar begegnen, die wissen oft, dass sie in Todesgefahr sind. Wie der Prophet Jesaja seine Vision von Gott hat, da sagt er, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mensch mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Allen Menschen geht es da ganz gleich. Wir alle sind in Adam, so nennt es die Bibel. Adam ist unser natürlicher Repräsentant. Wir sind wie er, gefallen und unheilig. Und deswegen kann der Mittler eigentlich kein Mensch sein. Aber es muss auch ein Mensch sein. Einer, der die Menschen repräsentiert. Ein neuer Adam, einer, der nicht von Gott abgefallen ist. Es kann kein Mensch sein und es muss ein Mensch sein. Es kann auch nicht Gott einfach so auf den Menschen zugehen. Das halten wir nicht aus, das überfordert uns. Das bringt uns um. Wenn Licht auf Schatten trifft, dann stirbt der Schatten. Andererseits muss es wieder Gott sein, der seine Hand auf uns legt und uns in seine Familie aufnimmt. Also was ist da jetzt die Lösung? Kein Mensch und notwendigerweise doch ein Mensch, nicht Gott und notwendigerweise doch Gott. Was ist da die Lösung? Der einzigartige Gottmensch. Jemand, der zu 100% Gott ist und jemand, der zu 100% Mensch ist. Jesus Christus ist Gott. Das ganze Neue Testament macht das klar. Auch der erste Timotheusbrief. Wenn du schaust in Kapitel 4, Vers 10, wird davon gesprochen, dass wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist. Und wer ist jetzt diese Hoffnung? Wenn du in Kapitel 1, Vers 1 schaust, da steht, Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Er ist der lebendige Gott. Jesus Christus ist Gott, der Sohn, die zweite Person des dreieinigen Gottes, der Mensch wird. Wer Jesus gesehen hat, hat Gott gesehen, Johannes 14, Vers 9. Das bedeutet, es gibt hinter Gott nicht noch einen anderen Gott, der irgendwie noch gemeiner ist oder strenger. In Jesus blicken wir ins Herz Gottes. Jesus ist das offene Herz Gottes. So ist Gott. Und deswegen kann er Gott repräsentieren vor den Menschen und doch mehr als nur repräsentieren. Er kommt direkt zu uns. Er ist der Gott mit uns. Jesus ist Gott. Und Jesus ist Mensch. Unsere Bibelstelle betont das, dass er ein Mensch ist, dass der Mittler ein Mensch ist. Christus ist der einzige Gott, der ein ganzer, völliger Mensch geworden ist. Es gibt so viele Geschichten von Göttern, die irgendwie so tun, als wären sie Menschen, und dann verwandeln sie sich in einen Vogel und fliegen davon oder lösen sich in Rauch auf. Sie haben nur so getan, als ob. Jesus hat nicht getan, als ob. Er wurde ein ganzer Mensch, so wie wir. Die Jungfrau Maria war schwanger mit ihm. Er wurde geboren und gewickelt. Er war ein Flüchtling und hat ein Handwerk gelernt. Er war hungrig und durstig und müde und einsam, verzweifelt. Er hat Zorn gekannt und Angst und Trauer. Er hat gefeiert, gegessen, gesprochen, geweint. Er war ein ganzer Mensch. Er war sogar mehr Mensch als ich. Die meisten Menschen finden Jesus ja unheimlich anziehend, wenn sie ihn mal in den Evangelien selbst kennenlernen. Er ist freundlich, entschlossen, weise, heißblütig, beherrscht, rein, witzig, leidenschaftlich, friedlich, logisch, kreativ, intelligent, bescheiden, lebendiger als ich und komplett unverwelkt. Viel mehr Mensch. An ihm sieht man wirklich, was ein Mensch ist. Jesus Christus ist 100% Mensch. Christus allein kann uns Menschen vor Gott vertreten und uns dabei repräsentieren. Und Christus allein kann seine Hand auf uns legen und uns in Gottes Familie aufnehmen. Christus allein ist der Mittler eines neuen Bundes, wie der Hebräerbrief sagt, oder eines besseren Bundes, sagt der Hebräerbrief auch. Jesus ist Gott, er ist Mensch und er ist allein Lösegeld. Denn wie vermittelt er jetzt, wie stiftet er jetzt den Frieden zwischen Gott und Mensch? Er gibt sich selbst als Lösegeld. Das steht da. Der sich selbst gegeben hat für alle als Lösegeld. Er selber war der Preis, der gezahlt wurde. Gott selbst hat mit seinem eigenen Leben bezahlt. Und die Strafe wurde dabei trotzdem an einem echten Menschen vollzogen. Es kann ja nicht irgendein Ziegenbock oder irgendein Hirsch aus dem Wald oder Donald Duck oder Superman für uns die Strafe tragen. Da würden wir alle sagen, was soll denn der damit zu tun haben? Das wäre ja unfair. Es muss einer von uns sein. Einer von uns muss bezahlen. Und einer von uns hat bezahlt. Der Einzige, der dafür in Frage kommt. Der Einzige, der alle Schuld auf sich nehmen kann, ohne selbst schuldig zu sein. Der Einzige, der es nicht verdient hat, der stirbt für uns am Kreuz und kauft uns frei. Er stirbt für unsere Schuld, ja, aber für wen stirbt er wirklich im Tiefsten? Er stirbt für uns Menschen. Er macht die Menschen, er kauft die Menschen frei, damit wir ihm gehören. Und wenn er dich gekauft hat und du ihm gehörst, dann bist du jetzt kein Feind Gottes mehr. Dann bist du sein Freund. Es gibt keine Verdammnis für dich mehr, wenn du in Christus bist. Er nimmt deine Schuld und er gibt dir seine Unschuld. Er nimmt deinen Tod und er gibt dir sein Leben. Luther hat das den fröhlichen Wechsel und Tausch genannt. Er ist wirklich fröhlich, oder? Er nimmt meine Schuld und er gibt mir seine Unschuld. Das ist Grund zur Freude. Luther schreibt da, ist dies nun nicht eine fröhliche Hochzeit, wo der reiche, edle, gerechte Bräutigam Christus die arme, verachtete, böse Hure zur Ehe nimmt und sie befreit von allem Übel und ziert mit allen Gütern. Nur der Gottmensch kann uns erlösen. 2008 sind zwei Salzburger Touristen entführt worden und dann sind sie wieder freigekommen. Und man weiß aber nicht genau, wie das zugegangen ist, dass die wieder freigekommen ist, was da das Lösegeld war, wie viel bezahlt wurde und so weiter. Aber da ist irgendwas bezahlt worden. Und die Zeitung schreibt, für den taffen Steuerberater zählen seit unserem Drama andere Werte im Leben. Geld war zwar nie wirklich wichtig für mich, aber jetzt ist es mir völlig egal. Und weil sein Herz voll ist, erzählt er. Das schreibt die Zeitung. Das ist nicht aus irgendeinem christlichen Lehrbuch über Evangelisation. Die Zeitung schreibt, weil sein Herz voll ist, erzählt er nicht nur von den Qualen der Gefangenschaft, sondern auch alle möglichen Einzelheiten. Weil sein Herz voll ist, sprudelt der Mann, der freigekauft worden ist, und erzählt alles. Wenn dir klar wird, was am Kreuz passiert ist, dann wird das Herz voll von Jesus sein. Und dann fang an, vor Freude über ihn zu sprudeln, wie jeder normale Mensch, für den ein Lösegeld gezahlt wurde. Christus allein, das bedeutet, Jesus Christus ist einzigartig und er ist zentral in der Erlösung und in der Heiligung. Was bedeutet das jetzt für uns heute? Wir sind nicht mehr im Zeitalter der Reformation, es war die Aufklärung, die Moderne, die Postmoderne, das ist alles passiert in der Zwischenzeit und jetzt haben wir andere Herausforderungen im Gespräch mit Außenstehenden. Wir müssen heute oft zuerst mit dem Absolutheitsanspruch von Christus und der Sühne am Kreuz anfangen. Beides wird den Menschen heute völlig unwahrscheinlich vorkommen. Aber das macht nichts, das ist nichts Besonderes, wie Leslie Newbegin uns erinnert. Das ist jetzt ein langes, kompliziertes Zitat. Ich lese mal vor. Er schreibt, die Kirche ist beauftragt, eine Geschichte zu erzählen, die, wenn sie wahr ist, zwangsläufig jede Plausibilitätsstruktur in Frage stellt, die auf anderen Annahmen beruht. Die Aussage, dass der eine in dem und durch den und für den die ganze Schöpfung existiert, mit einem Mann identifiziert werden musste, gekreuzigt wurde und körperlich vom Tod auferstand, kann unmöglich in irgendeine Plausibilitätsstruktur passen, außer in eine, für die sie der Eckstein ist. An jedem anderen Punkt der Struktur kann sie nur ein Stein des Anstoßes sein. Also was er uns sagt, ist letztlich, diese Botschaft, die wir haben, das Evangelium, das wird auf jeden Fall krachen. außer das wird zum Eckstein, zum Fundament für einen Menschen. Sonst wollen wir immer anecken. Das ist ganz normal auch. Deswegen ist es nichts Neues, dass die Leute Teile von unserer Botschaft komisch finden oder komplett unwahrscheinlich. Und eben das Erste ist eben, dass Jesus so einzigartig ist. Es leuchtet vielen Menschen überhaupt nicht ein. Deswegen machen wir sie mit dem echten Jesus der Evangelien bekannt. Erinnern wir uns daran, wie einzigartig er ist. Denken wir zum Beispiel darüber nach, was Leute sagen, die nicht an Jesus glauben, die sich aber mit Jesus beschäftigt haben. Drei Beispiele. Monty Python, wollten einen Film über Jesus drehen und haben sich gedacht, ja, das wird leicht, wir fahren übers Wochenende aufs Land, lesen das Neue Testament, da haben wir genug Stoff für einen Film über Jesus. Und dann haben sie das gemacht und sie haben gemerkt, wir sind im falschen Film. Und John Cleese sagt, dieser Jesus, der passt nicht zu unserer Art von Humor. Der war witzig, der war intelligent, der war ehrlich und authentisch. Der ist ganz anders gewesen, wie wir uns den vorgestellt haben. Oder Frédéric Lenoir hat ein Buch geschrieben und der Titel lautet Sokrates, Jesus, Buddha. Da sieht man, das Programm ist, Jesus auf eine Ebene mit den beiden anderen zu bringen. Und wenn du das liest, das ist so irre, wenn man sich ehrlich mit Jesus beschäftigt. Der schreibt immer, Sokrates war so und so und so, Buddha war so und so und so. Bei Jesus war es völlig anders. Es kommt sicher 10-mal in dem Buch vor. Bei Jesus war es völlig anders. Jesus ist einzigartig. Und er beschreibt, wie er zum ersten Mal den Jesus der Schriften kennengelernt hat. Mit 19 las ich zum ersten Mal das Johannesevangelium. Es war ein schwerer Schock für mich, weil der Jesus hat nicht nur seinen Kopf angesprochen, sondern auch sein Herz. Sagt einer, der ihn trotzdem noch auf dieselbe Ebene bringen will. Wenn die Leute mal mit dem richtigen Jesus in den Evangelien in Kontakt kommen, dann sehen sie doch, wie attraktiv er ist. Das hat Albert Einstein auch gesagt, dass wenn man das Evangelium liest, da pulsiert eine echte Persönlichkeit. Das ist kein Mythos, hat er gesagt. Deswegen frage ich euch, verwendet ihr die Evangelien in der Evangelisation? Lasst ihr die gute Nachricht erzählen? Michael Reeves hat ein tolles Buch geschrieben, das ich auch gelesen habe zur Vorbereitung über Jesus, Rejoicing in Christ, sich über Christus narrisch freuen. Und er hat gesagt, Jesus zu begegnen ist wie einem Vulkan zu begegnen. Nur die Begegnung mit dem echten Jesus verändert. Jesus ist einzigartig und Jesus ist der einzige Weg. Christus hat sich selbst als Lösegeld gegeben für alle Menschen. Aber vielen Menschen leuchtet das ja überhaupt nicht ein. Machen wir es den Menschen irgendwie plausibler durch passende Vergleiche, damit sie erkennen, es gibt keinen anderen Weg. Mein Lieblingsvergleich seit einigen Jahren ist immer der mit diesen Bergarbeitern in Chile aus dem Jahr 2010. Die waren verschüttet unter hunderten Metern von Fels und Gestein. Keine Chance, sich selbst rauszuholen. Und dann wurde ein einziges Loch gebohrt. Wisst ihr, wie ein Bohrer ausschaut, der 700 Meter durchs Fels und Gestein getrieben wird? Der ist hinüber, aufgerieben. Das hat Jesus für uns am Kreuz gemacht. Er ist zerrieben geworden für uns. Aber er hat den Weg wieder freigemacht. Und er ist wieder auferstanden. Und jetzt ist zu diesen Bergarbeitern dieses Bohrung gehabt und dann haben sie einen nach den anderen mit einer Rettungskapsel rausgeholt. 53 Zentimeter. Es ist sehr eng und bedrängend gewesen wahrscheinlich. Und es wäre jetzt verrückt gewesen von ihnen, wenn sie gesagt haben, das ist mir aber zu eng. Und überhaupt, wieso nur dieser eine Weg? Ich will mehr als einen Weg. Die waren heilfroh, dass es nur einen Weg gegeben hat. Dass es überhaupt einen Weg gegeben hat. Es gibt keinen anderen Weg. Und deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg. Und er meint damit, der einzige Weg zurück zu Gott. Nur Christus allein rettet. Nur Christus allein ist dazu überhaupt in der Lage. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben wurde, in dem wir gerettet werden müssen. Steht in Apostelgeschichte 4. Nur Christus allein brauchen wir alle. Er ist einzigartig in der einzige Weg zu Gott und er ist auch der einzige, den wir brauchen, wir Christen. Jesus Christus ist auch zentral in der Heiligung. Nur die Begegnung mit dem echten Jesus Christus verändert. Was ist das Geheimnis der Heiligung? Was ist das Geheimnis der Frömmigkeit, der Gottseligkeit, der Gottesfurcht? 1. Timotheus 2, Vers 16. Jesus ist das Geheimnis. Manche denken, die Erlösung ist wie ein Kredit, den wir jetzt abstottern müssen. Das stimmt überhaupt nicht. Aber Heiligung ohne Jesus, das ist noch viel schlimmer. Der Michael Reeves sagt eben, ohne Christus hat Heiligung die Anziehungskraft eines eingewachsenen Zehennagels. Aber mit Christus ist es eine Hochzeit. Wir teilen unser Leben. Ich finde gut, was er gut findet. Er gibt mir seinen Geist und seine Kraft für seine Ziele, weil er mich immer noch so lieb hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde Christus im Zentrum haben. Jonathan Mauerhofer und ich, wir haben ein Buch rausgegeben mit tollen Beiträgen von vielen Leuten. Und das heißt, unsere Gottesdienste, Christus im Zentrum oder nur als Fassade. Das kannst du auch unten im Hotel unten kaufen. Du kannst es bei der EFAG leer kaufen und dann kannst du es beim Büchertisch leer kaufen. Und wenn da alles leer ist, dann habe ich noch ein paar Exemplare dabei. Unsere Gottesdienste, Christus im Zentrum oder nur als Fassade. Das ist ein Titel, bei dem rinnt es mir ein bisschen kalt den Rücken runter. Ist Jesus das Zentrum oder ist er nur die Fassade? Wir brauchen Gottesdienste, die immer von Jesus Christus handeln. Er muss das Zentrum sein, in den Liedern, in den Gebeten, in allen Wortbeiträgen, in der Predigt. Martin Luther hat in einem Brief an seinen Beichtvater Johann von Staupitz geschrieben, und das war 1518. 1517 Thesenanschlag, 1518 schreibt er: Ich lehre, dass die Menschen nicht auf irgendetwas anderes vertrauen als Christus, Jesus Christus allein. Da steht sogar auf Latein, es ist auf Latein geschrieben im Original, Christus solus. Ich lehre, dass die Menschen nicht auf irgendetwas anderes vertrauen als Jesus Christus allein, nicht auf Gebete und Verdienste oder eigene Werke, da wir nicht durch unser Laufen, sondern durch den sich erbarmenden Gott errettet werden. Lehrst du das auch? Oder lernen wir doch irgendwie die Leute, sich auf ihre Gebete und Verdienste und Werke zu verlassen, damit sich Gott ein bisschen weniger über sie ärgert und sie ein bisschen mehr liebt, wenn sie ein bisschen öfter in der Bibel lesen und im Gottesdienst ein bisschen mehr mitmachen und sich ein bisschen mehr zusammenreißen? Was lehrst du? Wir haben ja als gute Protestanten eine Aversion gegen alle Priester. Und deswegen denken wir, wir stehen allein vor Gott, vor Gottes Thron. Und wenn du allein vor Gottes Thron stehst, ja, dann musst du auch wirklich Angst kriegen. Aber wir stehen nicht allein, wir haben einen Hohepriester dabei. Stehen nicht allein vor Gottes Thron. Wir müssen nicht überlegen, was wir jetzt ihm bringen können, damit er uns nicht mehr so grantig anschaut. Wir haben einen Hohepriester. Wir haben den wahren König dabei. Wir haben den Propheten dabei. Wir sind in Christus vor dem Thron Gottes. Und das gilt für das ganze Leben. Auch für das Leben als Christ gilt Christus allein. Er ist überall das Zentrum und der Herr und Meister. Abraham Kuyper, der war Ministerpräsident der Niederlande am Anfang des 20. Jahrhunderts, und er sagte: Es gibt keinen Quadratzentimeter im gesamten Bereich unseres menschlichen Lebens, über den Christus, der souveräne Herr über alles, nicht ausruft: Mein. Das gehört alles, alles gehört ihm, mein ganzes Leben. Und wenn ihm alles gehört, wenn er alles geschaffen hat, dann ist es kein Wunder, dass er ein besserer Fischer ist als Petrus. dass er besseren Wein machen kann als alle anderen, dass er bessere Brote machen kann als alle anderen. Auch in deinem Job ist er besser als du. Suchst du jetzt seine Hilfe? Er ist da der Meister überall. Suchst du seine Hilfe oder eine andere helfende Hand? Ich kann euch zwei Beispiele sagen, wo ich eine andere Hand gesucht habe und es war meine eigene. Ich glaube, das ist der größte Konkurrent für Jesus allein. Ich. Einmal ist der Drucker in unserer Kirchengemeinde kaputt geworden und es war echt stressig und nervig für mich. Ich habe echt verzweifelt versucht, das Ding wieder in Gang zu kriegen. Also Sonja, das ist nichts Neues, dass mit mir dann irgendwas nicht funktioniert und dass man ewig versuchen muss. Beim Drucker war es auch schon so. Und dann hat mich einer der Kursteilnehmer gefragt, hast du schon gebetet? Nein, weil ich überhaupt nicht an Jesus gedacht habe. Aber er ist immer da und er ist immer genug. Und dieser Bruder, der hat gebetet und dann hat der Drucker wieder funktioniert. Gott sei Dank gibt uns Gott andere Geschwister. Und ich wünsche mir so viel mehr von Jesus in meinen Gedanken, auch in solchen Situationen, aber in allen. Und ein anderes Mal werde ich mit Vorwürfen konfrontiert. Du bist so. Ich werde verurteilt und die Beweismittel sind X, Y, Z. Meine Reaktion war sofort, X stimmt nicht, Y stimmt nicht, Z stimmt nicht, ich weise das zurück und ich lasse mir das nicht gefallen. Ich rechtfertige mich. Und es geht blitzschnell. Aber Jesus ist doch da. Wieso flippe ich denn so aus? Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Egal, wer das jetzt auf mich abladen will. Es gibt keine Verdammnis. Ich bin doch nicht für meine Rechtfertigung zuständig. Ich könnte mal versuchen, nicht auszuflippen mit seiner Hilfe und ein bisschen mehr zuzuhören, herauszufinden, was da dahinter steckt. Ich kann Paulus immer besser verstehen. Wenn er im ersten Timotheusbrief, also in einem seiner letzten Briefe, in Kapitel 1, Vers 15 schreibt, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin. So, wie reagiert jetzt Jesus auf sowas? Wie reagiert er, wenn ich ihn missverstehe? Oder ignoriere oder Menschen falsch behandle. Wie reagiert er, wenn du sündigst, du, sein geliebtes Kind? Er schaut dich an, wie ein Vater sein Kind anschaut, das er über alles liebt. Und das Kind hat eine schreckliche Krankheit, eine grausige Krankheit. Er schaut dich an voller Mitgefühl und Liebe. Mit der Absicht, uns gesund werden zu lassen. Mit Abscheu gegen die Krankheit. Voller Liebe für sein Kind. Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Jesus bringt uns zur Buße. Jesus ist die Gnade Gottes, die uns erzieht. Steht in Titus 2, 11 und 12, da steht, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Die Gnade Gottes ist erschienen und er, der da jetzt erschienen ist, er unterweist uns, er arbeitet an uns. Jesus Christus allein verändert. Er streckt dir die Hand hin, komm, ich bin dein Leben, deine Gerechtigkeit, dein König, dein Mittler. Dein Gott. Er ist die einzige Chance auf Veränderung. Veränderung zum Guten. Und das ist auch der Platz, der ihm gebührt, als der über alles überragende, zentrale König und Gott. Mein Leben, meine Gerechtigkeit, mein Mittler. Ich habe ein Buch auch gelesen von Stephen Wellem. Er hat ein Buch geschrieben über Solus Christus und er hört auf mit einem Zitat aus Prinz Caspian. Das ist ein Kinderbuch von C.S. Lewis. Dort begegnet das Mädchen Lucy nach langer Zeit endlich wieder Aslan, dem Löwen. Und da steht, willkommen, Kind, sagte er. Aslan, sagte Lucy, du bist größer geworden. Nein, das kommt dir nur so vor, weil du älter bist, mein Kleines, antwortete er. Nicht, weil du größer bist? Das bin ich nicht. Aber du wirst mich mit jedem Jahr, dass du älter wirst, größer finden. Ich glaube, Jesus arbeitet so in uns. Im Laufe der Zeit offenbart er mir durch seinen Geist immer mehr, wer er ist, wer Gott ist. Ich sehe immer klarer, wer er ist. Und gleichzeitig sehe ich immer klarer, wer ich bin und wie sehr ich ihn brauche. Und das, was diese Kluft, die immer größer wird, überbrückt, ist das Kreuz. Jesus, der sich für mich hingegeben hat, meine Gerechtigkeit ist. Das Kreuz wird immer größer. Da ist ja die Herrlichkeit Gottes am deutlichsten sichtbar. Und so werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So verwandelt er uns. Immer mehr. Viele Gläubige sehnen sich nach mehr. Aber es gibt nicht mehr, es sei denn, mehr von Jesus, da gibt es immer mehr. Möge er größer werden in unseren Augen. Beten wir miteinander. Herr Jesus Christus, wir sehnen uns nach dir in unserem Leben, dass du größer wirst, dass deine Herrlichkeit immer größer wird, dass du immer zentraler wirst für uns, in unseren Gedanken, in unserem Alltag, in der Art, wie wir die Welt anschauen und die Menschen um uns herum. Ja, prägt uns immer mehr. Herr, wir loben dich, dass du so einzigartig bist. Danke, dass du einer von uns geworden bist, obwohl es für dich kein Karrieresprung nach oben war. Herr, danke, dass du dich erniedrigt hast und gehorsam warst bis zum Kreuz. Danke, dass du dich selbst hingegeben hast, gestorben bist für uns. Herr, danke, dass das reicht. Dass das reicht, um uns wieder lebendig zu machen, um uns frei zu machen, um uns frei zu kaufen. Die Schuld ist bezahlt und wir gehören dir. Herr, füll uns mit dir, mit deiner Freude. Immer mehr. Christus allein genügt. Amen. So, jetzt ist noch Zeit für Fragen. Und bevor jetzt ihr Fragen an mich stellt, weil ich brauche ein bisschen eine Pause jetzt, stelle ich mal Fragen an euch. Und ich bitte euch, ihr bleibt einfach genauso sitzen, wie ihr sitzt und redet einfach mit euren Nachbarn über eine dieser Fragen. Sucht sie euch aus, was für euch jetzt eine wichtige Frage ist und redet ein bisschen drüber. So 5 Minuten ungefähr. Und dann könnt ihr noch Fragen an mich stellen. Also die Fragen sind, führt die Anwesenheit von Andersdenkenden dazu, weniger über die Einzigartigkeit von Jesus zu sprechen. Wir wissen ja, dass die vielleicht damit Probleme haben, wenn wir Jesus so groß machen. Führt das dazu? Führt die Anwesenheit von Menschen aus muslimischem Hintergrund zur Scheu, über die Menschwerdung und über die Dreieinigkeit zu reden? Das würde mich recht interessieren, ob ihr das beobachtet bei euch oder bei Geschwistern. Dann solche Fragen. Wie zum Beispiel, suchst du eine andere Hand? Wie geht es dir damit? Lehren wir Christus allein? Oder denkt mal konkret darüber nach, wie geben wir Jesus Christus in unseren Gottesdiensten und Predigten den zentralen Platz? Und dann geht's runter und kauft schnell das Buch. Oder die letzte Frage, wächst dein Bild von Jesus Christus? Also da habt ihr jetzt 5 Minuten Zeit, redet mal miteinander über eine der Fragen, die euch ungefährlich genug vorkommen. So, es freut mich, dass ihr miteinander über diese Fragen geredet habt jetzt. Es ist echt schön. Ich denke mal, das ist so wichtig für uns, dass wir immer wieder die Gelegenheit nutzen und uns über das reden, was wir miteinander erleben in der Bibel. Und ich finde es immer schade, wenn man nach so einem Vortrag gleich zum nächsten Thema übergeht. Deswegen jetzt diese Fragen und jetzt auch noch Gelegenheit für euch, noch mehr Fragen zu stellen. Und der Rudolf wird mit dem Mikrofon herumrennen. Also wer hat eine Frage, wer möchte loslegen, wer traut sich? Da vorne haben wir eine. Warte mal, damit alle das hören können, kriegst du ein Mikro oder erhältst
du den. Ich habe nur eine kurze Frage, eine persönliche an dich, weil du ja gesagt hast, dass je länger man gläubig ist, je mehr erkennt man, wie klein man ist, oder? Und wie groß Christus ist, wie groß Jesus ist. Und jetzt meine Frage, wie groß ist dein Kreuz in diesem Bild?
Ja, ich hoffe, dass es wächst, aber ja. Ich konnte da jetzt nicht sagen 3 Kilometer und deins ist 5 Kilometer.
Aber ich wollte es eigentlich auch
also bestätigen. Für mich ist das ein dauernder Prozess. Also ich wünsche mir das so sehr. Ich habe vor 18 Jahren echt eine Riesenkrise gehabt, wo ich gedacht habe, ich bin schon so lang Christ. Vor 18 Jahren war ich schon so lang Christ. Und immer noch so ein schlechter Mensch. Da habe ich eine Riesenkrise gehabt. Und das hat aber auch länger gedauert, dass der Herr mir da wieder rausgeholt hat. Nur diesen Vers im ersten Johannesbrief zu lesen, wo Johannes sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann ist die Wahrheit nicht in uns. Und wir belügen uns selbst. Und wenn wir die Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde, die Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Missetat. Das hat mir so geholfen, das schwarz auf weiß in der Bibel zu lesen, dass Gott mir immer vergeben wird. Und das passiert ja dauernd. Es geht eine Zeit lang gut und du denkst ja, ziemlich cool, Christian Fenster ist schon recht gut drauf, vielleicht schon in die nächste Stufe der Heiligung fortgeschritten. Und dann siehst du wieder, wie es wirklich ausschaut. Und in der Situation ist es dann immer so ein Kampf, sich zu denken, ich möchte so gern selber so gut sein. Aber Jesus hat gesagt, dass er genug ist. Ich möchte gern ihm vertrauen jetzt. Die ganze Scham, die ich fühle, die ganze Schuld, die da ist, die möchte ich gern ihm geben und ihm vertrauen, dass er das wirklich bereinigt. Und frank und fröhlich weitermachen. Also es passiert immer wieder. Ich kann da jetzt nicht sagen, eben vor 5 Jahren war es 2 Meter, vor 4 Jahren war es schon 2,50 Meter. Aber ich wünsche mir das. Und ich glaube, das ist die Art, wie Gott an uns arbeitet, dass wir mehr ihn besser kennenlernen. Mein Philosophieprofessor in Innsbruck, der hat immer gesagt, Gott ist wie aufs Meer rausschwimmen. Am Anfang, das stehst du am Ufer und du denkst, ja, so groß ist das ja nicht. Aber je weiter du rausschwimmst, desto größer wird das Meer. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, eben wie gesagt, ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir einfach, dass Jesus mich mehr prägt.
Ja, bin ich. Für manche Christen ist es kein Problem, Luther wohl auch nicht, zu sagen, ja, ich bin ein Sünder. Und andere sagen wieder, das sag bloß nicht, damit machst du Jesus klein, damit machst du die Heiligung klein. Kannst du das salomonisch auflösen? Sind wir jetzt Sünder oder nicht?
Ja, wir sind erlöste, gerechtfertigte Sünder. Also das Fleisch stirbt erst, wenn das Fleisch stirbt. Und bis dahin kämpfen wir immer weiter. Aber wir sind jetzt auch in Christus. Das heißt, wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Er arbeitet an uns die ganze Zeit. Also wenn du jetzt einer von denen bist, die das besonders stört, dass ich immer wieder sage, ich bin ein Sünder, dann sag du es eben anders. Sag du, ich bin ein Erlöster und ich bin in Christus. Ich falle immer wieder hin, aber er vergibt mir immer wieder. Das ist, kannst du ganz so sagen. Und der Paulus sagt, ich bin der größte Sünder. Am 1. Timotheusbrief, eine seiner letzten. Dann kannst du sagen, ja, das hat er anders gemeint. Er hat mir nur gemeint, eben insgesamt sein ganzes Leben betrachtet, war er der größte Sünder. Und er hätte eigentlich, ich war der größte Sünder, schreiben müssen. Ja, das ist letztlich, solange wir das wissen, dass das Fleisch erst stirbt, wenn das Fleisch stirbt. Meine Selbstsucht, mein Egoismus mich einfach begleitet. Da wird hoffentlich weniger, weil der Heilige Geist an uns arbeitet. Er arbeitet unseren Zustand, an unseren Stand anzugleichen. Aber solange wir das wissen, dass wir immer noch eine Baustelle sind, an der Gott arbeitet, ist mir das nicht so tragisch. Aber da müssen wir dann die Dogmatiker da fragen, die Theologen, die systematische Theologie machen, wie man das genau sagen muss. Der Jonathan Mauerhofer, der macht sich eh schon Notizen hinten. Geht's alle zu ihm und fragt ihn. Ja. Also ein Freund von mir, der Andrew Page, der nächstes Jahr der Redner sein wird auf den Schulungstagen, wenn Gott will und wir leben, der hat immer gesagt, wir sind alle im Kindergarten, was die Heiligung betrifft. Ich denke manchmal, jetzt sind wir schon aufgestiegen in die nächste Stufe und dann merkt man wieder, immer noch braucht man diesen Jesus. Jesus ist immer noch allein genug. Kann mir immer noch nichts, keine Orden anheften. Okay.
Dazu zu der Frage. Uns hat vorigen Sonntag jemand erzählt, dass George Ferber in Baden zu Gast war und gepredigt hat. Und er hat gesagt, ich kämpfe immer noch mit denselben Sünden wie mit 17. Und er ist jetzt 80. Und also ich finde das entspannend. Ja. Dass man einfach, es ist einfach so.
Genau. Aber wir haben eben diese Riesenhoffnung, dass der Herr uns verwandelt. Lasst euch verwandeln, Römer 12, Vers 2. Und die Verwandlung passiert, wenn wir Jesus, die Herrlichkeit von Jesus sehen, 2. Korinther 3, Vers 18. Wenn uns der Heilige Geist die Decke wegtut bei der Lektüre der Heiligen Schrift und dann sehen wir, wie Gott ist, wie herrlich Jesus ist. Am Kreuz ist die Herrlichkeit und das verwandelt uns. Ja. Jetzt ist es halb. Rudolf, was sagst du? Sollen wir noch abschließen? Magst du noch irgendwie abschließen?
Ja. Gut.